Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 3. März. Heute mit den folgenden Themen. Keine Puck in der Krypto-Affäre. Das Büro des Nationalrates will keine parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen. Ein Entscheid, welcher links der Mitte nicht gut ankommt.
Das enttäuscht mich natürlich schon, weil es geht um gewichtige Werte, es geht um die Souveränität der Schweiz, es geht um die Neutralität der Schweiz und es geht um die Rechtsstaatlichkeit.
Dann, es ist ein Bundesgerichtsurteil, das bei AKW-GegnerInnen für Kopfschütteln sorgt. Künftig soll nicht mehr der Bund über Beiträge für den AKW-Stilllegungsfonds entscheiden, sondern die Verwaltungskommission des Fonds selbst.
Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass damit keine Kontrolle mehr da ist von Seiten des Bundesrats oder eben des UVEX.
Und Schlussrunde für die Konzernverantwortungsinitiative. In der aktuellen Session entscheidet sich, ob sie zur Abstimmung kommt und ob es einen Gegenvorschlag gibt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Im Kanton Bern ist das Stimmrechtsalter 16 einen Schritt weiter. Gestern hat der Grosse Rat eine Motion der Grünen überwiesen, mit Unterstützung von SPE, VP, BDP und Grünliberalen. Viele politische Entscheide betreffen die Jugend stärker als ältere Personen und die Klimabewegung zeige das wachsende politische Interesse der Jugendlichen, so der Tenor im Rat. Das letzte Wort hat das Berner Stimmvolk. Vor 10 Jahren hatte es eine entsprechende Forderung noch deutlich abgelehnt. Neu unterstützt der Kanton Bern den Ersatz von Ölheizungen, egal wie alt sie sind. Damit will die Berner Regierung erneuerbare Heizsysteme fördern und so zum Klimaschutz beitragen. Bisher profitierten vom Förderprogramm nur HauseigentümerInnen, deren Ölheizung mindestens 15 Jahre alt waren. Die neue Regelung tritt ab sofort in Kraft. Aktuell gibt es im Kanton Bern noch rund 100.000 Ölheizungen. Die Schweizer Rüstungsindustrie floriert. 2019 verzeichnete der Schweizer Kriegsmaterialexport ein neues Rekordergebnis. Laut Staatssekretariat für Wirtschaft SECO wurde Kriegsmaterial für rund 730 Millionen Franken exportiert in rund 70 Länder. Das entspricht einer Zunahme von 43%. Laut SECO ist dies vor allem auf 3 größere Waffengeschäfte zurückzuführen, mit Dänemark, Rumänien und Bangladesch. Der Nationalrat will keine strengere Regeln gegen Geldwäscherei. Er verwarf den Vorschlag des Bundesrates für eine Revision des Geldwäschereigesetzes. Diese sah unter anderem vor, die Sorgfaltspflichten auszuweiten für Anwälte und Notarinnen. Die Mehrheit aus bürgerlichen und Mitteparteien fürchtet um die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz. Zudem werde das Anwaltsgeheimnis geschwächt. Die Ratslinke argumentierte erfolglos, wenn die Schweiz nichts ändere, verstärke sie den Konfrontationskurs mit internationalen Gremien. Tritt der Ständerat auch nicht auf die Vorlage ein, ist das Geschäft vom Tisch. Damit noch ins Ausland. Israel hat ein neues Parlament gewählt. Nach Auszählung der Mehrheit der Stimmen liegt das rechtskonservative Lager von Premierminister Benjamin Netanyahu klar vorne, es verfehlte aber die absolute Mehrheit. Laut Medienberichten stehen damit erneut schwierige Koalitionsverhandlungen bevor. Es war bereits die 3. Parlamentswahl in diesem Jahr. Schon nach den ersten 2 kam keine Koalitionsregierung zustande, wegen der Pattsituation zwischen dem rechtsreligiösen und dem Mitte-Links-Lager. Führende PalästinenserInnenvertreterinnen haben den Wahlausgang in Israel scharf kritisiert. Netanyahu stehe für Besatzung und Konflikt. Mit der Wahl habe Israel den Kreislauf von Gewalt und Extremismus gefestigt. Damit zum Wetter. Morgen Mittwoch bleibt es den ganzen Tag sonnig bei ebenfalls 7 Grad. Der Donnerstag zeigt sich trüb und nass bei 6 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es gibt keine PUC, keine parlamentarische Untersuchungskommission in der Krypto-Affäre. Das entschied das Büro des Nationalrates gestern an seiner Sitzung zum Auftakt der Frühlingssession der Eidgenössischen Räte. Die bürgerlichen Parteien haben sich durchgesetzt mit der Meinung, die laufenden Untersuchungen reichten aus, um Licht in die Krypto-Affäre zu bringen. Über Jahrzehnte wurden über 100 Staaten von den Geheimdiensten der USA und Deutschlands abgehört mit manipulierten Verschlüsselungsgeräten der ehemaligen Zuger Firma Krypto AG. Gar nicht zufrieden, dass in der Krypto-Affäre keine PUC eingesetzt wird, sind SP und Grüne. Sie versuchen nun, über einen anderen Weg doch noch zu einer PUC zu kommen. Wilmar Alm hat die Details.
Das Büro des Nationalrates hat die Haltung des Bundesrats angehört. Es hat die Geschäftsprüfungsdelegation GPDL angehört, die bereits mit der Untersuchung der Kryptoaffäre beauftragt ist und kam zum Schluss, trotz der Tragweite der Kryptoaffäre braucht es im Moment keine parlamentarische Untersuchungskommission PUC. Balthasar Glattli, Fraktionspräsident der Grünen und Mitglied des Büro des Nationalrates, zeigte sich gestern nach der Sitzung enttäuscht.
Das enttäuscht mich natürlich schon, weil es geht um gewichtige Werte, es geht um die Souveränität der Schweiz, es geht um die Neutralität der Schweiz und es geht um die Rechtsstaatlichkeit. Also konkret die Frage, ist der Geheimdienst in der Schweiz ein Staat im Staat? Oder waren es auch politische Verantwortungsträger, die mitgemacht haben und das bewilligt haben, diese Zusammenarbeit mit CIA und BND, die ja offenbar auch noch weitergegangen ist bis vor 2 Jahren?
Um zu erfahren, wer wann wie viel gewusst hat, dazu laufen bereits 2 Untersuchungen. Eine vom Bundesrat in Auftrag gegebene Untersuchung des Altbundesrichters Niklaus Oberholzer und eben die Untersuchung der GPDL, der Geschäftsprüfungsdelegation, die im Parlament die ständige Oberaufsicht hat über den Schweizer Nachrichtendienst. SP und Grünen reicht das bei weitem nicht, wie Balthasar Glättli betont.
Die Argumente der Befürworter einer Untersuchung durch die Geschäftsprüfungsdelegation war immer das Argument jetzt auch in der Kommission, aber auch in den Medien, die Geschwindigkeit. Es geht aber nicht um Geschwindigkeit, es geht um Tiefe. Es geht darum, dass wenn eine solche Untersuchung vorliegt, dass sie so gründlich gemacht werden muss, dass nicht 1, 2, 3 Wochen oder Monate nach Erscheinen des Untersuchungsberichts dann wieder neue relevante Erkenntnisse hervorkommen.
Deshalb wollen SP und Grüne eine PUC, die die gleichen Untersuchungsmöglichkeiten hat wie die GPDL, aber sehr viel mehr Ressourcen und darum eben sehr viel mehr in die Tiefe gehen könnte. In der Schweizer Geschichte wurde erst 4-mal eine PUC eingesetzt. 2-mal betraf es Vorkommnisse im Geheimdienst. Sein Vertrauen in den Schweizer Geheimdienst sei dementsprechend schon länger angekratzt, betont Balthasar Glattli.
Wir haben uns auch gegen das neue Nachrichtendienstgesetz gewehrt, mit einem Referendum leider, aber auch deutlich verloren den Abstimmungskampf, weil wir der Meinung waren, dass die neuen Schnüffelkompetenzen, die der Nachrichtendienst mit dem aktuellen Gesetz nun hat, dass die viel zu weit gehen. Und ich habe auch den Verdacht, dass einer der Treiber, dass man jetzt so möglichst schnell vorwärts machen will und nicht möglichst umfassend prüfen will, dass das auch damit zu tun hat, dass jetzt im Zusammenhang mit der sogenannten Terrorismusbekämpfung der Nachrichtendienst nochmals neue Kompetenzen erhalten soll. Und das ist natürlich dann nicht angenehm, wenn eine solche Untersuchung parallel läuft und man schon wieder begründen muss von rechts, weshalb der Nachrichtendienst noch weitergehende Kompetenzen haben müsste.
Die Affäre rund um die manipulierten Chiffriergeräte der Krypto AG hat auch ein juristisches Nachspiel. Bereits Anfangs Februar hat das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Laut Sonntagszeitung vermutet das SECO, es sei getäuscht worden bei der Ausfuhrbewilligung von Kriegsmaterial der Krypto AG. Das zeigt laut Balthasar Glattli, dass es bei der Kryptoaffäre mitnichten um etwas geht, das im Kalten Krieg passiert ist und somit nur noch HistorikerInnen interessieren sollte, sondern dass die Kryptoaffäre bis in die heutige Zeit andauert.
Was ich mich aber frage, ist, weshalb dann der gleiche Bundesrat, der offenbar annimmt, dass es tatsächlich so war, dass hier kryptografische Verschlüsselungsgeräte verkauft wurden mit Hintertüren, dass der gleiche Bundesrat dann nicht auch eine Anklage macht im Zusammenhang mit Spionage. Weil das wäre ja der gleiche Sachverhalt, dass man sagt, eben, es waren dann ausländische Geheimdienste, die vom Schweizer Boden aus tätig geworden sind. Und das ist verboten nach schweizerischem Recht.
Um mehr Licht in die Kryptoaffäre zu bringen, wollen SP und Grüne nun je eine parlamentarische Initiative einreichen mit der Forderung nach einer PUC. Damit verzögert sich der ganze Prozess. Entscheiden wird der Nationalrat wohl erst in der Sommersession.
Rabe Info.
Eigentlich steht sie schon lange an, eine Entscheidung bezüglich der Konzernverantwortungsinitiative. Doch das Parlament tut sich schwer damit. Gegenvorschlag oder nicht? Später in dieser Sendung hören wir mehr darüber. Auch nicht entscheiden kann sich die Luzerner Musikerin Heidi Happy. Hier ist sie mit Can't Decide.
Me sure about myself. You showed me how to be confident, no doubt in what I'm doing. Be okay with when I'm falling. You needed time, found with me. Weren't sure who you wanted to be. You tried to start a single life, then I showed up like a thief without knife. Can't you decide what's wrong or right? 'Cause I'm part of it, don't feel like shit. Can't you decide what's wrong or right? 'Cause I'm part of your thought, and that's kind of hard. Can't you decide what's wrong or right? 'Cause I'm part of it, don't wanna feel like shit. Can't you decide what's wrong or right? 'Cause I'm part of your thought, and that's kind of hard. Not in a good mood. You think our relationship ain't any good. Make me feel like I'm a nasty little thing. Make me suddenly open the box with a ring. At first you made me show up by myself. You showed me how to be confident, no doubt in what I'm doing. Be okay with what I'm fooling. Can't you decide what's wrong or right? 'Cause I'm part of it, don't wanna feel like shit. Can't you decide what's wrong or right? 'Cause I'm part of your thought, and that's kind of hard. Can't you decide what's wrong or right? 'Cause I'm part of it, don't wanna feel like shit. Can't you decide what's wrong or right? 'Cause I'm part of your thought, and that's kind of hard.
Rabe Info.
Was die AKW-BetreiberInnen freuen dürfte, ist für die AKW-Gegner ein Schritt in die falsche Richtung. Am vergangenen Freitag hat das Bundesgericht ein umstrittenes Urteil gefällt bezüglich der Kosten für die AKW-Stilllegung. Ein Urteil, welches für die Steuerzahlenden teuer werden könnte. Ab sofort dürfen finanzielle Beiträge für den AKW-Stilllegungs- und Entsorgungsfonds STENFO durch die Verwaltungskommission eben dieses Fonds erlassen werden. Bislang war für diese Aufgabe das Eidgenössische Departement für Umwelt und Verkehr, UVEC, zuständig. Ein Entscheid, der Fragen aufwirft. Schließlich sitzen in der nun zuständigen Verwaltungskommission des STENFOs auch gewisse AKW-Betreiber. Soll heißen, die AKW-Betreiber könnten ihre Beiträge für den Fonds künftig selbst festlegen. Die Schweizerische Energiestiftung hat dafür kein Verständnis. Weshalb? Das wollte Salim Staubli von Simon Bannholzer wissen, der bei der Stiftung für den Fachbereich Atomenergie zuständig ist.
Dieses Urteil führt dazu, dass die STENFO-Verwaltungskommission, in der eben auch die AKW-Betreiber Einsitz haben, selbst festlegen kann, wie hoch die Beiträge genau sind in diese Stilllegungs- und Entsorgungsfonds. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass damit keine Kontrolle mehr da ist von Seiten des Bundesrats oder eben des UVEX. Und damit stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir als Gesellschaft wissen, dass wenn die Gelder, die die AKW-Betreiber auf die Seite legen, möglicherweise eines Tages nicht mehr reichen, um die Entsorgung von radioaktiven Abfällen zu gewährleisten, dass am Schluss der Bund einspringen muss. Das heißt, am Schluss steht immer der Bund und die Steuerzahler. Und wir haben am Schluss ein Interesse mitzubestimmen, wie diese Fondsbeiträge genau aussehen.
Um jetzt das nochmal auf den Punkt zu bringen, was Sie zu Beginn erläutert haben, das heißt, diese AKW-Betreiber sitzen also bereits eigentlich seit längerem schon in der Verwaltungskommission von diesen Fonds und können dort massiv mitbestimmen.
In der STENFO-Verwaltungskommission sitzen heute zu einem Drittel die AKW-Betreiber. Je AXPO, Alpiq und BKW haben heute eine Vertretung da drin. Zwei Drittel sind heute unabhängige Vertreter. Vor 2020 war das aber noch anders. Da war knapp die Hälfte von der Seite der AKW-Betreiber. Von dem her, es hat sich da ein bisschen entschärft durch die letzte Revision der STENFO-Verordnung. Aber der Einfluss ist natürlich nach wie vor da.
Jetzt kam es eben am vergangenen Freitag zu diesem Bundesgerichtsurteil. Da wäre ja auch noch spannend zu erfahren oder zu wissen, was ging denn diesem Bundesgerichtsurteil für einen Prozess voraus oder wie kam es überhaupt zu diesem Bundesgerichtsurteil?
Das sieht so aus, das UVEC hat 2018 die Beiträge für eine 5-Jahres-Periode festgelegt. Das UVEC hat das erste Mal getan, weil vor dieser Verfügung war es nämlich schon so, dass die STENFO-Verwaltungskommission das eigenmächtig festlegen konnte. In einer Revision hat der Bundesrat dann gesagt, nein, wir wollen hier politische Kontrolle ausüben und hat neu das UVEC als zuständige Instanz eingeschaltet. Nun hat das UVEC das erste Mal eine solche Verfügung erlassen über die Beiträge anstelle der Verwaltungskommission und die AKW-Betreiber waren der Meinung, dass das falsch sei, sei die Verwaltungskommission zuständig. Das hat dazu geführt, dass es zu Gerichtsfällen gekommen ist und dieses Bundesgerichtsurteil von Anfang Februar zeigt nun, wie das Gesetz tatsächlich vom Gericht ausgelegt wird.
Sie sagen, das Parlament müsse nun seine Verantwortung wahrnehmen und die Steuerzahlenden vor den AKW-Entsorgungskosten, die anfallen, schützen. Wie könnte das Parlament denn dies machen?
Das Bundesgericht hat eigentlich festgestellt, dass das Gesetz eben relativ klar ist, nämlich das Gesetz sagt, dass die STENFO-Verwaltungskommission die Beiträge selbst festlegen kann. Das bedeutet, die Grundlage, worüber wir sprechen, nämlich das Kernenergiegesetz, spricht dieser STENFO-Verwaltungskommission relativ viel Macht zu. Und nun stellt sich die Frage, ob das Parlament dieses Gesetz, so wie es heute steht, eben noch möchte. Weil der Bund, der eben am Schluss als quasi letzte Instanz für die Entsorgungskosten aufkommen muss, hat natürlich Interesse daran, dass das entsprechend berücksichtigt wird, schon bei der Festlegung der Beiträge, jetzt für all diese 5-Jahres-Perioden. Und deswegen muss sich das Parlament nun überlegen, stimmt dieses Kernenergiegesetz, so wie es heute steht, noch, wenn wir gewisse Risiken für den Bund haben, finanzieller Natur?
Jetzt wird bei einem solchen Urteil ja einem irgendwie auch wieder bewusst, wie mächtig die AKW-Betreiber sind. Da stellt sich so ein wenig die Frage, weshalb sind die AKW-Betreiber eben noch so wichtig, gerade in Zeiten, wo ja so langsam nach und nach AKWs eigentlich abgeschalten werden. Mühleberg vor ein paar Monaten, jetzt auch Fessenheim in Frankreich. Woher kommt diese bestehende Macht?
Es kommt daher, dass das Kernenergiegesetz noch immer aus den 2000er Jahren stammt. Damals war das Gesetz ausgelegt für neue Kernkraftwerke. Man ging davon aus, dass man die alten Kernkraftwerke ersetzen wird und so weiter. Und dort hatten die AKW-Betreiber relativ eine gute Stellung darin. Dieses Gesetz wurde über längere Zeit nicht mehr angepasst. Das Neubauverbot mit der Energiestrategie 2050 war das die einzige größere Änderung. Alles Weitere hat der Bundesrat auf Verordnungsebene versucht anzupassen. Mit dem Resultat, dass wir jetzt eben vor einem kleinen Scherbenhaufen stehen, weil diese Anpassungen, die der Bundesrat in den Verordnungen vorgenommen hat, eben nicht gesetzeskonform waren. Und damit stehen wir genau vor dieser Herausforderung, dass eigentlich das Parlament dieses Gesetz wieder in die Hand nehmen müsste.
Das sagt Simon Bannholz, er ist Leiter des Fachbereichs Atomenergie bei der Schweizerischen Energiestiftung. Weitere Infos zum umstrittenen Bundesgerichtsurteil gibt es unter energiestiftung.ch.
Rabe Info.
Morgen Mittwoch beugt sich der Nationalrat einmal mehr über das heiße Eisen namens Konzernverantwortungsinitiative. Die Initiative fordert, dass Schweizer Konzerne auch für im Ausland begangene Umweltverschmutzungen und Menschenrechtsverletzungen haftbar sind. Nach langem Ringen entscheidet sich in der aktuellen Session nun definitiv, ob die Initiative zur Abstimmung kommt oder nicht und ob mit oder ohne Gegenvorschlag. Die Ausgangslage ist offen, National- und Ständerat sind sich uneinig, wie ein möglicher Gegenvorschlag aussehen soll. Was dieser Gegenvorschlag enthalten müsse, damit sie die Initiative zurückziehen, das hat Wilmar Rall Rahel Ruch gefragt, Kampagnenkoordinatorin der Konzernverantwortungsinitiative.
Rahel Ruch, die letzte Runde, die letzten Debatten im Stände- und Nationalrat stehen kurz bevor. Wie hoch sehen Sie die Chancen, dass das Parlament einen Kompromiss schmiedet, der auch Ihnen vom Initiativkomitee genehm sein könnte?
Ja, nun zurzeit ist es sehr, sehr offen. Der Ständerat hat im Dezember einen Alibi-Gegenvorschlag verabschiedet, der gar nichts bringen würde für Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch Konzerne. Der Nationalrat hat bereits zweimal sich für einen etwas griffigeren Gegenvorschlag ausgesprochen. Es wird deshalb so sein, dass sich im März diese beiden Kammern gegenüberstehen und es relativ offen ist, wer sich dort durchsetzt.
Was müsste in diesem Kompromissvorschlag denn zwingend drin sein, dass Sie die Initiative zurückziehen könnten?
Nun, für uns steht im Vordergrund, dass wir eine Gesetzgebung haben, die sehr klar ist, die klare Regeln für Konzerne beinhaltet und die auch klare Konsequenzen für Konzerne beinhaltet, die sich eben nicht an die Regeln halten. Das heißt, eine bloße Berichterstattungspflicht, so wie das der Alibi-Gegenvorschlag des Ständerats vorsieht, ist sicher nicht genügend gut. Der Vorschlag des Nationalrats, dazu haben wir bereits gesagt, dass wir bereit wären, trotz großer Abstriche die Initiative zurückzuziehen. Allfällige neue Vorschläge würden wir prüfen. Helfen Sie den betroffenen Personen wirklich? Führen Sie zu einem klaren Rechtsrahmen oder ist es nur eine Kampagnengesetzgebung?
Bundesrätin Karin Keller-Sutter plädiert für freiwillige Massnahmen, wie wohl auch die allermeisten Schweizer Unternehmen. Ein Grund ist, dass sie eine Klagewelle befürchtet, falls die Initiative angenommen wird. Was sagen Sie zu diesen Befürchtungen?
Nun, das ist wirklich reine Angstmacherei, die hier Frau Keller-Sutter leider betreibt, Seite an Seite mit Economy Swiss und Swiss Holdings, dem Verband der multinationalen Konzerne. Das ist Rhetorik, die darüber hinwegtäuschen soll, dass sie eben einfach nicht wollen, dass Konzerne wie Glencore oder Syngenta für angerichtete Schäden gerade stehen müssen. Schaut man sich die Initiative genauer an und schaut man sich auch den Rechtsrahmen an, sieht man, dass das Instrument der Initiative, die zivilrechtliche Haftung, zwar ein griffiges Instrument ist, weil es eben Opfern von Menschenrechtsverletzungen auch die Möglichkeit gibt, Wiedergutmachung zu erlangen. Man sieht aber auch, dass es ein sehr moderates Instrument ist, weil es doch für die Geschädigten ziemlich aufwendig ist. Sie müssen sehr viele Dinge beweisen können vor Gericht, damit es dann zu einer Verurteilung kommt. Von einer Klagewelle zu sprechen, ist daher einfach zynisch und lenkt von der wahren Diskussion ab.
Könnten Sie das noch etwas ausführen? Was heißt aufwendig?
Konkret heißt das, dass eine geschädigte Person müsste vor einem Schweizer Gericht verschiedene Dinge beweisen, den Schaden, die Widerrechtlichkeit, den Kausalzusammenhang zur Geschäftstätigkeit, aber auch das Kontrollverhältnis zwischen der Firma in der Schweiz und der Tochtergesellschaft im Ausland. All diese Dinge müsste eine geschädigte Person zeigen können, um eine Klage einreichen zu können.
Viele Länder weltweit kennen Sorgfaltsprüfungspflichten in irgendeiner Form für spezifische Sektoren oder Produkte, für Kinderarbeit, für Handel mit Konfliktmineralien. Wenn wir jetzt den Vergleich auf die westliche Welt in Anführungszeichen beschränken, wo steht denn die Schweiz heute mit ihrem Gesetz?
Nun, wenn man sich in Europa umschaut, dann sieht man, dass heute die Schweiz, die gar keine Regelung kennt in diesem Bereich, eigentlich ein Regulierungsloch ist. Das ist ja oft auch gewollt. Wir haben rund auch um die Enthüllungen der Krypto-Leaks gesehen, dass eben die Schweiz sich gerade deswegen als Geschäftsstandort hervortut, weil sie wenig Regulierungen kennt. In vielen anderen Ländern gibt es Sorgfaltsprüfungspflichten in einzelnen Sektoren, es gibt Berichterstattungspflichten und es gibt aber in zahlreichen Staaten auch die Möglichkeit, Gerichtsverfahren gegen Konzerne, die ihren Hauptsitz in diesem Land haben, zu führen. Ein Beispiel ist Großbritannien, ein anderes Beispiel ist Frankreich oder die Niederlande. Dort sind Prozesse bereits am Laufen, dort wird vor Gericht verhandelt.
Sie haben gerade Frankreich erwähnt, wo vor 3 Jahren ein solches Gesetz verabschiedet wurde. Sieht man bereits, wie sich dieses Gesetz sich auswirkt oder wie sich die Situation verändert hat?
Nun, es ist sicher noch früh, das zu sagen. Es ist ja so, dass das Loi de Vigilance in Frankreich vorsieht, dass alle Konzerne eine Art Sorgfaltsplan, wie sie das dort nennen, vorlegen müssen. Die müssen zeigen, wie sie ihre Sorgfaltsprüfung machen wollen, wie die internen Prozesse funktionieren. Das mussten die Konzerne bereits machen. Es gibt auch schon erste Beschwerden und Klagen gegen einzelne Konzerne. Aber irgendwie zu sagen, es hätte eine Klageflut oder eine Prozessflut gegeben, wäre sicher falsch. Wichtig scheint mir auch, dass es sehr viele Unternehmen gibt, auch in Frankreich, die sich mittlerweile sehr zufrieden zeigen mit diesem Gesetz und finden, das ist eigentlich genau richtig, weil es steht der Wirtschaft auch gut an, in diesem Bereich eine saubere Regulierung zu haben.
Rael Ruch ist Kampagnenkoordinatorin der Konzernverantwortungsinitiative. Ob sich die Räte in der aktuellen Session noch auf einen Gegenvorschlag einigen und ob dieser Gegenvorschlag dem Initiativkomitee erlauben wird, die Initiative zurückzuziehen, das zeigt sich in den nächsten Wochen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 3. März. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann erklären wir unter anderem, wie man eine Mietzinssenkung einfordern kann. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.